so aussieht. Und was auch in die Evangelien geschrieben wird von unserem Jesus. Es wird nicht irgendwie verschönert, einfach die Tatsachen werden dargestellt. Und wir haben gesehen, dass in der Familie Jesu es nicht alle Heiligen gab. Oder vielleicht es gab viele Leute, die sehr gewöhnlich waren, mit Sünden, mit Fehlern, mit Schwächen. Und das macht es irgendwie nahbar, wenn wir hören, dass ein Prostituierter in der Geschlechtslinie Jesu ist, dass ein Mörder in der Geschlechtslinie Jesu ist. Und das Ganze würde nicht verschönert. Das ist das Schöne von der Bibel. In vielen Religionen, wenn man über ihre Helden oder ihre Götter spricht, dann wird das Ganze verschönert. Und hier wird einfach gesagt, das sind die Tatsachen, die passiert sind. Trotzdem ist Jesu vollkommen Gott. Er war vollkommen Mensch, aber er war vollkommen Gott. Er hat nicht gesündigt. Er wurde aus dem Heiligen Geist geboren und er war derjenige, der vollkommen Gott war und dadurch würdig war für Gott, um die Menschen zu vertreten. Und er war vollkommen Mensch und dadurch war er würdig, um die Menschen bei Gott zu vertreten. Das Zweite, was wir uns angeschaut haben, war der Weihnachtstisch, dass es in der Familie auch um Essen geht und dass eigentlich das Zentrum, wo wir uns treffen sollten, dass es eigentlich der Esstisch ist, da wo wir zusammenkommen zum Essen, wo wir Gemeinschaft miteinander haben. Und auch in der Familie Gottes gibt es einen Tisch. Wir werden zum Beispiel im Abendmahl werden wir eingeladen, um zum Tisch der Gnade zu kommen, um zu einem Tisch von Gemeinschaft zu kommen. Und Gott hat den Bund, den er mit uns geschlossen hat, hat er gewählt, um es zu verknüpfen mit einem Esstisch, mit Essen und Trinken. Und Jesus war mit seinen Jüngern am Esstisch, am Abendtisch war er dort und er hat in diesem Pascha-Fest, was sie damals gefeiert haben, hat er zwei Sachen hervorgehoben. Er hat das Brot genommen und hat den Wein genommen. Und er hat gesagt, dies ist mein Leib, das für euch gebrochen wird. Dies ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Und tut dies, sobald, so oft ihr zusammenkommt, zu meinem Gedächtnis, dass ihr nie vergessen werdet, was ich für euch tun werde, beziehungsweise getan habe. Und wir haben im Alten Testament, auch in der Geschlechtslinie Jesu, es geht da um die Geschichte von David, haben wir geguckt nach einer Geschichte, dass man eigentlich am Weihnachten nicht so oft hört oder vielleicht gar nicht hört, aber das trotzdem uns zurückbringt zu diesem Weihnachtstisch. Denn es gab bei König David, sein bester Freund war Jonathan, den Sohn des vorherigen Königs Saul. Und David hatte Jonathan ein Versprechen gemacht. Er hat gesagt, Jonathan hat ihm gefragt, wenn du König wärst, weil ich weiß, dass ich nicht der nächste König sein werde, du wirst der nächste König sein. Aber wenn du König bist, versprech mir, dass du für meine Familie sorgen wirst, dass du gut sein wirst für meine Familie. Und David hat dieses Versprechen gemacht. Und als viele Jahre später Saul und Jonathan gestorben waren und er König war, erinnerte er sich an dieses Versprechen und er ließ fragen, ob es noch Menschen gibt, die zur Familie Sauls gehören. Ob noch jemand am Leben war aus dieser Familie. Und dann entdeckt er Mephibosheth. Wir haben letzte Woche über Mephibosheth gesprochen. Mephibosheth war ein Sohn von Jonathan und Mephibosheth war gelähmt, er konnte nicht gehen. Und das Ganze ist passiert, als sie versucht haben zu fliehen, in der Zeit, als quasi diese Machtübernahme stattfand und Saul und Jonathan fliehen, so gestorben waren und die Leute, die quasi mit sie waren, fliehen mussten, ist Mephibosheth aus die Hände von seiner Versorgerin gefallen und seine Bein oder sein Rücken würde beschädigt und dadurch war er gelähmt an beide Füße. Und das ist die Geschichte, die wir lesen in 2. Samuel 9, 7 bis 13. Und wir haben letzte Woche haben wir geguckt, was für Lektionen wir lernen können aus Mephibosheths Geschichte. Weil Mephibosheth ist eigentlich ein Bild für uns. Ich bin Mephibosheth, du bist Mephibosheth. Du bist derjenige, der Hilfe braucht. Und in dieser Geschichte können wir uns identifizieren mit Mephibosheth. Was waren diese vier Punkte? Das erste, was wir sehen, ist, sein Leben lief nicht wie erwartet. Und manchmal haben wir Pläne, wie unser Leben aussehen soll. Wir haben uns Gedanken gemacht, das will ich machen, wenn ich fertig bin mit Studieren, dann werde ich das tun. Oder wenn ich überhaupt studieren gehe, dann werde ich das und das und das machen und das und das. Und so machen wir vielleicht einen Plan, wie unser Leben aussieht. Oder wir sagen, ich möchte in dieses Land aufwachsen und dann kommt ein Krieg und wir müssen flüchten und plötzlich sind wir in ein anderes Land. Oder wir haben gesagt, wir wollen dieses und jenes tun und das Leben geht nicht so, wie wir es erwartet hätten. So war es bei Mephibosheth und so ist es oft bei uns. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um, wenn solche Sachen uns passieren? Das Zweite, was wir sehen, ist, Menschen, die er vertraute, haben ihm im Stich gelassen. Die Leute, wo seine Diener, seine Helferin, seine Versorgerin, die eigentlich für ihn sorgen musste, war der Grund, dass dieses Unfall passierte und letztendlich er gelähmt wurde. Und manchmal gibt es Leute in unserem Leben, wo wir sagen, diese Leute habe ich wirklich immer vertraut. Es sind vielleicht Bezugspersonen in dein Leben, wo du hochschaust und du sagst, von dieser Person kann ich etwas lernen. Und dann plötzlich passiert irgendetwas und das Ganze bröckelt zusammen. Vielleicht hast du auf deine Eltern hochgeschaut und hast gesagt, die sind die besten Eltern der Welt und nie wird irgendetwas passieren. Und dann hörst du plötzlich, dass sie sich scheiden lassen und deine ganze Welt bricht zusammen. Oder es ist dein Boss oder dein Chef oder sogar Leute, wo du geistlich hochschaust, wo du sagst, wow, das sind Leute, worauf ich hochschaue und dann passiert irgendetwas und du fühlst dich im Stich gelassen. Vielleicht hast du gesagt, wir haben entschieden zu heiraten und wir haben dieses Versprechen gemacht, bis dass der Tod uns scheidet. Und jetzt bist du in einer Lebenssituation, wo das nicht der Fall ist, wo es war, bis dass etwas anders kam oder bis dass die Umstände nicht mehr stimmten und so weiter und so fort. Und du fühlst dich teilweise eine Versager oder eine Versagerin oder du fühlst dich im Stich gelassen, weil du ein Versprechen gemacht hast und dieses Versprechen gebrochen wurde. Der Mephibosheth, er war in Gefahr, aber er konnte nicht fliehen. Er war der nächste Thronfolger in der Linie von König Saul. Und damals haben die Leute gedacht, er hat gedacht, wahrscheinlich werden sie mich töten, damit sicher ist, dass aus der vorherigen Linie niemand übrig geblieben ist. Deswegen sucht Saul mich. Und er war gelähmt, er konnte nicht fliehen. So als er gehört hat, dass David ihn gesucht hat, war vielleicht sein erster Gedanke, oh, jetzt bin ich wirklich in einer schlimmen Situation. Ich bin schon gelähmt, ich kann nicht mehr gehen und jetzt werde ich heimgesucht. Jetzt ist es zu Ende. Vielleicht gehst du durch eine bestimmte Situation in dein Leben, wo du das Gefühl hast, ich gehe durch ein finsteren Tal ein Tal der Finsternis. Ich gehe durch Todesschatten hindurch. Ich bin auf einen Punkt gekommen in mein Leben, wo es nicht weiter geht. Und ich kann nicht fliehen. Aber dann sehen wir, der letzte Punkt, den wir letzte Woche angeschaut haben, war, aber die Pläne, die David mit Mephibosheth hatte, war, um ihn einzuladen, um Teil der Familie zu werden. Er sollte sitzen am Tisch des Königs. Er bekam einen Platz am Tisch des Königs. Er dürfte da sitzen, wo der König sitzt. Und ich möchte ab diesem Punkt möchte ich weitergehen. Wir schauen uns heute Psalm 23. Die Predigt, die ich heute predige, ist nicht von mir. Ich habe diese Predigt gehört, als wir auf der Hillsong-Konferenz waren. Und es hat mich sehr, sehr bewegt. Und ich möchte diese Gedanken mit euch teilen, was wir dort gehört haben. Psalm 23, Vers 4 und 5, da stehen folgende Texte. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo tote Schatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Wie sieht es aus, einen Platz am Tisch des Königs zu haben? Ich möchte anfangen mit diesem Gedanke, dass Gott, wenn er uns einlädt, Platz an seinem Tisch zu nehmen, dass er uns nicht aus unserer Situation unbedingt holt. Er lädt uns ein, um mitten vor die Augen unserer Feinde Platz zu nehmen. Und der Vers 4 vom Psalm 23, die sagt es so schön: Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben. Manchmal gehen wir durch solche Zeiten, ne? Wir gehen durch ein finsteres Tal, wo Todesschatten uns umgeben. Und wenn wir durch solche Zeiten gehen, dann sicher, wenn wir Jesus Christus aufgenommen haben, wenn wir Christen sind, dann sagen wir, wie ist das, wie geht das zusammen mit Sitzen am Platz des, wie heißt das, am Tisch des Königs? Das Bild, was wir haben, ist, wenn ich am Tisch des Königs sitze, wenn ich Gemeinschaft mit Jesus habe, wenn ich lebe wie ein Christ, dann muss alles gut sein, dann ist alles, hat sich gelöst, das Leben ist gut und so weiter und so fort. Und ich kann euch sagen, als Christ ist das Leben gut. Weil wir erlöst sind, weil Gott unsere Seele gerettet hat. Aber dass all unsere Probleme gelöst werden, das ist eine Lüge. Ich habe sehr oft in Evangelisationen habe ich gehört, dass quasi gepredigt wird. Und ich habe es manchmal auch selbst getan. Wenn du durch schwere Zeiten gehst, wenn es dir nicht gut geht, komm zu Jesus, er will dich helfen und er wird dein Leben verändern. Stimmt das? Ja. Aber das Gefühl, was entsteht, ist, aha, ich habe jetzt Probleme, ich habe Nöte, dann komme ich zu Jesus und dann sind all meine Probleme gelöst. Nein. Denn Jesus rettet unsere Seele. Und wenn wir hier am Weihnachtstisch sitzen, am Weihnachten, dann ist es wichtig, dass wir verstehen, wenn wir wieder zurückdenken, wenn wir uns besinnen auf das, was Christus für uns getan hat oder wie Christus auf die Welt gekommen ist mit einem Plan, mit einem Ziel. Denn Weihnachten ist nicht Ende der Geschichte. Weihnachten ist Anfang der Geschichte. Es fängt mit einem Kind, das geboren wird. Ein König, das geboren wird. Und es gibt Weisen, die ihn suchen, weil sie wissen, dass es ein König ist. Obwohl die Leute, die in Jerusalem gewohnt haben, die Juden selbst, noch nicht mal wussten, oder wenige, dass der König, die versprochen wurde, der Messias, der kommen würde, tatsächlich jetzt da war. Es waren Heiden vom Morgenland, die gekommen sind und eine Reise von fast 2 Jahren auf sich genommen haben, um zu kommen, um das Kind anzubeten. Die Geschichte hört nicht dort auf. Die Geschichte beginnt dort. Und was aus der Weihnachtsgeschichte passiert ist, ich sage immer, wenn wir nur Weihnachten anschauen und Ostern nicht im Blick haben, dann werden wir die Geschichte nicht verstehen. Denn Weihnachten führt zu Ostern. Ostern ist Jesus Christus, der für uns stirbt. Das war, als er seinen Dienst hier auf Erden getan hat und er dann letztendlich gekreuzigt wird. Und im Auge der Menschen am Anfang sie gedacht haben, der ganze Plan Gottes ist jetzt kaputt. Das war doch nicht der Plan, das war doch nicht Sinn der Sache. Doch. Denn Jesus kam, um für Menschen zu sterben, um für du und für ich, für mich zu sterben, damit wir Leben haben können. Nur durch Ostern können wir Weihnachten wirklich verstehen. Nur durch Ostern können wir wirklich am Tisch, am Weihnachtstisch Platz nehmen und verstehen, warum es eigentlich geht. Und in dieser Bibelstelle steht: Auch wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, ich fürchte mich nicht, denn du bist bei mir. Und das ist das Versprechen. Jesus sagt nicht, du wirst nicht durch finstere Täler gehen, ich werde es verhindern, das wird nie passieren. Nein, er sagt, wir werden da durchgehen. Aber wenn ihr da durchgeht, geht ihr nicht alleine. Und sozusagen, wenn die Todesschatten dich umgeben, weiß, dass einer dich näher ist und dich umgibt. Jesus. Jesus ist mit uns. Er ist mit dir. Egal, wodurch wir gehen. Er umgibt uns mit seiner Gegenwart. Er ist da für uns. Wie sieht dieser Platz am Tisch des Königs aus? Er sieht so aus, dass inmitten unserer Umstände deckt er einen Tisch für uns vor den Augen unserer Feinde. Ich werde jetzt von hier zu einem Tisch kommen hier. Ich weiß nicht, warum Leute so einen großen Bogen drum gemacht haben und sich nicht am Tisch gesetzt haben. Vielleicht war es Vorahnung, ich weiß es nicht. Aber ich werde jetzt Platz nehmen an dem Tisch, den der Herr für mich gedeckt hat. Und ihr habt Glück gehabt, dass ihr nicht so nah gesessen seid, weil die Bibelstelle sagt, er deckt für mich einen Tisch vor den Augen unserer Feinde. Und selbst wenn ihr ein bisschen weiter sitzt, ich würde einfach für das Beispiel würde ich einfach sagen, ihr seid die Feinde, okay? Weißt du, Gott, er nimmt uns nicht aus der Situation heraus, aber er sagt, mitten in der Situation drin decke ich einen Tisch. Und wenn ihr die gastfreundschaftliche Kultur vom Orient versteht, ist, das ist eine wichtige Sache für Juden gewesen. Und auch, also so, wenn du Leute einlädst, um zu essen, das ist das Zentrum. So, das ist so Gemeinschaft. Wenn wir Leute einladen, dann decken wir einen Tisch, wir geben unser Bestes. Weißt du, so, auch wenn wir jeden Tag Brot und Butter essen, weißt du, wenn die Gäste kommen, dann schlachten wir das Lamm oder wir holen etwas, weil wir wollen Gemeinschaft haben und diese Gemeinschaft findet statt bei einem Tisch. Und Jesus zeigt hier, ich bin der großzügige Gott, ich bin derjenige, ich decke einen Tisch für dich. Ich lade dich ein, an meinem Tisch sitzen zu kommen. Letzte Woche haben wir ein bisschen gesprochen über Mephibosheth, ne? Dass als er gesessen hat am Tisch, war sein Status, wer er war, war ein ganz anderer. Solange er nicht am Tisch gesessen hat, hat jeder seine Situation gesehen. Man hat gesehen, er kann nicht gehen. Aber am Tisch war er genau wie alle anderen. Weil, dass er nicht gehen konnte, spielt keine Rolle am Tisch. Gott schaut auf unsere Position und nicht auf unsere Situation. Und er bringt uns an seinem Tisch, damit wir verstehen, was unsere Position ist, wer wir sind. Und warum deckt er einen Tisch für uns? Er deckt diesen Tisch für uns, damit wir Gemeinschaft haben können mit ihm. Leider sitzen wir alle am Tisch, aber der Ziel des Tisches geht manchmal verloren. Wir lassen uns ablenken von Umständen, von Situationen. Und derjenige, worum es eigentlich geht, haben wir nicht mehr im Blick. Ihr habt gemerkt, es ist ein Tisch für zwei. Dinner for two. Nicht Dinner for one. Zwei Leute. Zwei Leute, die hier sitzen. An deinem Weihnachtstisch ist der wichtigste Person, womit du Gemeinschaft haben soll, Jesus. Er ist der Hirte, der gute Hirte. Er ist der König. Und die Frage ist, was tun wir am Tisch? Haben wir Gemeinschaft mit ihm oder sind wir so beschäftigt mit allen anderen drumherum? Sind wir so beschäftigt mit vielleicht guten Sachen, aber wir verlieren ihn aus dem Blick. Und sehr oft geht das Leben oder merken wir, dass wir im Todesschattental sind, dass wir durch ein finsteres Tal gehen, weil unsere Augen nicht fixiert sind auf Jesus. Und dann sehen wir wieder dieses Drumherum. Und die Bibel sagt doch, wenn du durch ein finsteres Tal gehst, ich bin mit dir. Guck mal, ich sitze mit dir am Tisch. Ich habe einen Tisch für dich gedeckt, damit du inmitten deiner Situation, inmitten von deinen Feinden Gemeinschaft mit mir haben kann. Ich bin mit dir. Und solange wir auf Jesus schauen, ist alles gut. Dann können die Feinde um uns herum springen und schreien und brüllen und was auch immer. Aber alles ist gut. Aber wisst ihr, wann das Problem beginnt? Das Problem beginnt, wenn wir zulassen, dass der Feind Platz nimmt an unserem Tisch. Und darum geht so meine Predigt heute, ist ganz einfach, gib dem Feind keinen Platz an deinem Tisch. Gib dem Feind keinen Platz an deinem Tisch. Denn so oft lassen wir uns ablenken von der Feind. Ich habe so eine Situation noch nicht miterlebt, aber stell dir mal vor, du gehst mit deiner Frau oder mit deinem Mann oder mit deinen Kindern, gehst du irgendwo essen und du hast einen schönen Tisch, wie heißt das, bestellt und so. Und du willst wirklich Zeit für die Familie haben, es ist Familienzeit und du hast vielleicht hat einen Geburtstag oder so und du sagst, hey, komm, wir gehen irgendwo hin und wir setzen uns an einem Tisch. Und dann bist du hier und du setzt dich und du willst wirklich Gemeinschaft haben mit deinem Partner oder mit deinen Kindern. So, das ist die Zeit zur Zweit- oder zu Dritt-, Fünft-, wie auch immer. So, jetzt ist es unsere Zeit, Familienzeit. Und dann sitzt du dort und dann kommt plötzlich ein alter Bekannter kommt vorbei. Und der sieht, dass ihr da sitzt und er sagt, hallo und dass ihr da seid. Habt ihr etwas zu feiern oder so? So, man macht ein bisschen Smalltalk und dann sagst du, ja, meine Frau hat Geburtstag, deswegen haben wir uns ein schönes Sache ausgemacht. Und dann sagt, darf ich auch mich hinsetzen? Das sieht lecker aus. Schmeckt doch gut. Ja, wie würde das sein? Dass einfach eine Fremde, einer, der nicht eingeladen ist, zum Tisch zu essen, einfach plötzlich hinkommt und einfach sich teilmacht von das Ganze. Ich weiß nicht, wie es euch gehen würde, aber ich würde das komisch finden. Vielleicht bis hin, dass ich sagen würde, es tut mir leid, aber heute ist unsere Zeit. Also wir können uns gerne noch irgendwann anders treffen, aber heute nicht. Aber genau das tut der Feind. Er kommt und er mischt sich ein, ohne zu fragen. Und er fängt an zu beeinflussen. Er fängt an, Gedanken, zu flüstern. Und wie wissen wir, wie kannst du wissen, ob der Feind an deinem Tisch sitzt? Wir können es wissen, wenn folgende Gedanken uns im Sinn kommen. Zum Beispiel, ich bin nicht gut genug. Also du hast es schon so oft probiert, aber also du bist ein Loser, du bist ein Fehler. Und es hat überhaupt keinen Zweck. Echt? Ja, so, was soll das? Und du hast es schon so oft probiert und immer wieder verfallst du. Gott hat überhaupt kein Interesse an dich. Gott hat es schon so oft probiert, hat dich so viele Chancen gegeben, du hast es immer wieder vermasselt, Du bist nicht gut genug. Okay, dann kann ich gleich aufhören, ne? Dann kann ich gleich aufgeben, weil wenn Gott gegen mich ist, wer wird für mich sein? Aber das sagt die Bibel nicht. Die Bibel sagt, wenn Gott für mich ist, wer wird gegen mich sein? Und damit wird gesagt, Gott ist für dich. Ein anderer Gedanke kann sein, ich werde es nie schaffen. Es wird nie klappen. Es wird nie gelingen. Also als Adam und Eva im Garten Eden waren, und es war kein Tisch, aber irgendwie ging es auch um Essen, dann sagte der Feind, kam an ihren Tisch. Und dann sagte er, hat Gott wirklich gesagt? Hat er wirklich gesagt, dass du von diesem Baum nicht essen darfst? So, er zieht Zweifel. Er kommt mit Fragen. Er nimmt Wahrheiten und verdreht sie. Also so, es ist der Baum von, ja, aber hat Gott wirklich gesagt? Und so kommt er rein und er versucht, dich Gedanken einzuflüstern, dass du anfängst zu zweifeln. Und was das Wichtigste ist, dein Blick ist nicht mehr auf Jesus. Dein Blick ist auf die Umstände, auf das Problem, auf die Situation. Und plötzlich siehst du, und dann, wenn der Feind kommt, er nimmt erst eine halbe Wahrheit und er sagt, du wirst leben, wenn du von diesem Baum isst, wirst du leben. Komm, iss es. Dann dreht er das in eine richtige, er fängt mit einer halben Wahrheit an und irgendwann wird es eine richtige Lüge. Und dann verführt er dich und dann schnappst du zu und dann bist du in dem Bann und dann dreht er sich um und dann fängt er dich an anzuklagen. Ha! Was hast du gerade getan? Was hast du gerade getan? Und du nennst dich ein Christ und du sagst, dass du Gott nachfolgen will und du sagst, aber guck mal, was du gerade gemacht hast. Und Verdammnis kommt. Es wird nie wieder gut werden. Du kannst es vergessen. Ein Gedanke, der oft uns einflüstert, ist, alle sind gegen mich. Alle sind gegen dich. Sicherlich sind vielleicht einige Leute gegen dich, aber nicht alle. Und es ist auch viel wichtiger, wer für dich ist, als wer gegen dich ist. Aber dieses Gefühl, alle sind gegen mich. Ich werde es nicht. Weißt du, wenn solche Sachen dich eingeflüstert werden, dann weißt du, dann kann ich dir sagen, wer an deinem Tisch Platz genommen hat. Und es ist wichtig, gib dem Feind keinen Platz an deinem Tisch. Sorge dafür, dass der Feind keine Gelegenheit bekommt, dich abzulenken. Die Bibel sagt etwas in Hebräer, lass unsere Augen nur auf Jesus gerichtet sein. Er ist der Leitsmann und der Vollender unseres Glaubens. Schau auf derjenige, der dich eingeladen hat. Schau auf derjenige, der deinen Tisch für dich gedeckt hat. Schau auf den König. Schau auf Jesus. Wir sollen uns auf ihn konzentrieren und wir sollen uns nicht vom Feind ablenken lassen. Wisst ihr, wie wir diesen Kampf gewinnen können? So wenn der Feind, wie heißt das, versucht zu kommen und Platz zu nehmen, dann sollen wir ganz bewusst auf Jesus schauen. Dann sollen wir ganz bewusst sagen, er ist derjenige. Er ist derjenige, worauf ich schaue. Es gibt ein Lied, das wir einige Male in der Gemeinde gesungen haben, das diese Gedanke ganz, ganz toll darstellt.